Liebe Geschwister aus der Gemeinde, liebe Freunde, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sonntagpredigt am 3. Mai. Es ist schön, dass wir eine Perspektive haben, dass wir nächsten Sonntag wieder im Gemeindegebäude uns dann leibhaftig versammeln können. Und das freut mich. Ich freue mich, dass ich mich auf diesem Wege, aber jetzt an diesem Sonntag nochmals an euch wenden kann. Ich möchte erstmal beten, bevor ich zur Predigt komme. Herr Jesus, wir danken dir auch an diesem Sonntagmorgen, dass wir wieder mit dem Herzen mit dir verbunden sind, im Herzen mit dir verbunden sind, dass du uns verbindest durch das Band der Liebe und der Vollkommenheit und dass du uns dein Wort schenkst, dass du uns segnen willst durch dieses Wort. Herr, stärke jeden Zuhörer und segne die Herzen und gib du neuen Mut, Hoffnung, Glaubensmut und Liebe in unsere Herzen. Wir danken dir für alles. In Jesu Namen bete ich so, Vater. Amen. Das heutige Bibelwort, das ich der Predigt zugrunde legen möchte, steht in 1. Samuel Kapitel 14, Vers 16 bis 24. Und dort heißt es, da geht es um die Schlacht Sauls oder der Kampf Sauls gegen die Feinde Israels, die Philister. Und da heißt es in Vers 16, und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen und siehe ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte. Und Saul sagte zu dem Volk, das bei ihm war, lasst doch antreten und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sagte Saul zu Achia, bring die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war an jenem Tag unter den Söhnen Israel. Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Und Saul sagte zu dem Priester, zieh deine Hand zurück. Saul aber ließ alles Kriegsvolk, das bei ihm war, schnell zusammenholen. Dann stürmten sie zum Lager der Philister und stellten fest, dass einer bereits gegen den anderen kämpfte. Es war eine heillose Verwirrung. Auch die Israeliten, die es seit längerer Zeit mit den Philistern gehalten hatten und mit ihnen ins Feld gezogen waren, fielen jetzt ab, um sich ihren Volksgenossen unter Saul und Jonathan anzuschließen. Auch alle Israeliten, die sich auf dem Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörte nun, dass die Philister auf der Flucht waren. So setzten sie ihnen ebenfalls nach, um sie völlig zu überwinden. So verlieh der Herr den Israeliten an jenem Tag den Sieg. Dem Herrn sei Dank für sein Wort. Der Titel meiner Predigt heute ist Achtung, Ansteckungsgefahr. Und bei dieser Aussage Achtung Ansteckungsgefahr könnte man auch sagen Achtung Ansteckungsgefahr durch das aktuelle Coronavirus. Ich möchte kurz auf dieses Virus zu sprechen kommen, aber dann auch auf diesen Text eine Verbindung herstellen. Ansteckung eigentlich durch Tröpfcheninfektion, Ansteckungsgefahr durch Anhauchen, in dem Aerosole entstehen, das heißt Flüssigkeitströpfchen in der Luft. Und es kann auch eine Ansteckung geschehen durch eine Schmierinfektion. Das heißt, wenn solche virenhaltige Flüssigkeit auf Papier oder Kartonage kommt. Und deshalb ist die Maßnahme, 1,5 bis 2 Meter Abstand zu halten, wegen den Aerosolen. Die Tröpfchen sollten möglichst nicht in die Mund-, Nasen- und Augenschleimhäute kommen. Deshalb sollte man seit neuestem eine Gesichtsmaske tragen, denn nur durch Kontakt mit einem Infizierten kann man sich ja auch anstecken. Und ein Beispiel für so ein Ansteckungsherd war ja in den Medien, in der Presse in Ischgl, in den Alpen, wo diese Après-Ski-Veranstaltung stattfand, abends dann nach dem Skifahren. Und beim Feiern, wo man längere Zeit eng zusammen war, konnten diese Viren übertragen werden. Also Ansteckung kann nur geschehen, wenn wir in Kontakt miteinander kommen. Nun zurück zu unserem Text. Wodurch wirkte Jonathan, der Sohn des Königs Sauls im Alten Testament, ansteckend? Nun, der historische Zusammenhang bei diesem Text ist, dass im Volk Israel schon zur Zeit der Richter Israel verschiedene Feinde hatte. Zum Beispiel die Moabiter, die Midianiter, die Ammoniter und eben auch die Philister, wie in unserem Text berichtet. Dies setzte sich fort, diese Feindschaft oder immer wieder die Anfeindung gegen Israel setzte sich fort zur Zeit des ersten Königs von Israel, nämlich Saul. So in 1. Samuel 14 wird es sehr deutlich, dass die Israeliten die Philister nur besiegten, weil Gott zu ihrer Verteidigung eingegriffen hatte. Mein erster Punkt ist Kampf gegen die Feinde Israels, die Philister. Nochmals zu unserem Kapitel 14, Vers 16, dort heißt es: Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, und siehe, ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte. Also zwischen dem Lager Sauls in Gibea auf dem Gebirge Ephraim und dem Lager der Philister bei Michmas bestand praktisch eine Kampfsituation, eine Anfeindungssituation. Die Entfernung zwischen dem Lager Sauls, dem König Israels, und dem Lager der Philister, der Feinde, war ungefähr 2 Kilometer, wie zwischen von Dötternhausen nach Dormitting. Wie kommt es zum Kampf? Die Späher von Israel, die Aufklärer, bemerkten im Lager der Feinde Israels, nämlich der Philister, ein lärmendes Getümmel. Da musste sich etwas ereignet haben. Vermutlich gab es dort Kampfhandlungen im gegnerischen Lager. Saul lässt sein Heer antreten, um es zu mustern und zu schauen, ob jemand fehlt. Und tatsächlich, da wurde festgestellt, dass Jonathan, der Sohn des Königs, und sein Waffenträger fehlte. Inzwischen sagt Saul zu Ahija, dem Priester: Bring die Lade Gottes herbei. Denn die Lade Gottes war an jenem Tag unter den Söhnen Israel. Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. So Saul wollte die Bundeslade, die Lade Gottes im Heerlager dabei haben, denn die Bundeslade symbolisierte die Gegenwart Gottes. Und das ist so, dass es immer gut ist, wenn wir in unsere Anliegen Gottes Gegenwart mit einbeziehen. Während Saul noch zum Priester Ahija redet, wird das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und dann sagt der Text in Vers 20: Saul aber ließ alles Kriegsvolk, das bei ihm war, schnell zusammenholen. Dann stürmten sie zum Lager der Philister und stellten fest, dass einer bereits gegen den anderen kämpfte. Es war eine heillose Verwirrung. Und dann heißt es ab Vers 21: Auch die Israeliten, die es seit längerer Zeit mit den Philistern gehalten hatten und mit ihnen ins Feld gezogen waren, fielen jetzt ab, um sich ihren Volksgenossen unter Saul und Jonathan anzuschließen. Also das heißt, es gab Israeliten, die aus dem Heer Sauls entlaufen waren, praktisch Deserteure, die zu den Philistern übergelaufen waren. Und diese gingen jetzt wieder zurück zu den Volksgenossen unter Saul, das heißt zurück zum Volk Israel. Und dann im Vers 22: Auch alle Israeliten, die sich auf dem Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten nun, dass die Philister auf der Flucht waren. So setzten sie ihnen ebenfalls nach, um sie völlig zu überwinden. Das heißt also auch diejenigen, die Angst hatten im Heer, die davongelaufen waren, die Angsthasen, die sich im Gebirge versteckt hatten, auch die bekamen plötzlich Mut und schlossen sich dem Heer Sauls an, das jetzt die Philister verfolgte, die auf der Flucht waren. Und dann heißt es in Vers 23, so verlieh der Herr den Israeliten an jenem Tag den Sieg. Also jetzt, wo eine Aufbruchsstimmung im Heer Israels ist und Siegesstimmung sich in Israel breit macht, jetzt wechseln die Überläufer und die Ängstlichen, die Angsthasen die Seiten. Wie war es möglich, dass sich, oder was war der Auslöser für diese Siegeseuphorie, für diese Siegeswelle? Und der Schlüssel und der Auslöser war erstens einmal Jonathan und sein Waffenträger. Die Israeliten, heißt es im Kapitel 13, also im vorhergehenden Kapitel, die Israeliten waren entmutigt, sie waren in der Minderzahl, sie waren also unterlegen an Zahlen und hatten nicht die notwendigen Waffen für solch einen Kampf. In Kapitel 13, 19 heißt es, und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschar und so weiter, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen oder schärfen zu lassen. Und dann heißt es, und es geschah am Tag des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurde. Nur Saul und Jonathan hatten eine Waffe. Eine total desolate Ausrüstungszustand des Heeres. Wie sollte man ohne Waffen, ohne Metallwaffen zur damaligen Zeit in einen Kampf gehen gegen ein überlegenes Heer? Eine völlige Unmöglichkeit. Und trotzdem wagte Jonathan im Glauben den Angriff auf die Wachposten der Philister. Und Gott segnete sein Handeln. Und so heißt es am Ende von diesem Abschnitt, so rettete der Herr Israel an demselben Tag. So, Glaubensmut in unmöglichen Situationen wird uns hier berichtet. Jonathan und sein Waffenträger beweisen Glaubensmut in einer unmöglichen Situation. Das erinnert mich auch an die Situation in Kapitel 17 von 1. Samuel, wo David in das Heerlager Israels kommt und die ganze Armee völlig niedergeschlagen ist, weil ein Vorkämpfer der Philister, nämlich Goliath, das Heer Israels verspottet. Und genauso wie Jonathan es wagt, die Vorposten der Philister anzugreifen, so wagt es auch David, im Namen des Herrn Goliath anzugreifen. Und er sagt zu Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Und das ist das Entscheidende. Der Philister Goliath verspottet Israel und verflucht es im Namen seines Gottes. Aber David kommt im Namen des lebendigen Gottes, des Gottes Israels. Und so gibt Gott David den Sieg. David, der Hirtenjunge, im Kampf gegen diesen Koloss an Größe und Kraft, diese Kampfmaschine Goliath. Gott gibt David den Sieg. Lob und Dank. Wir könnten jetzt fortfahren. Auch Gideon besiegt die Midianiter. Gideon, er ist beauftragt, die Feinde Israels zur Zeit der Richter, nämlich die Midianiter, zu bekämpfen. Und Gideon versammelt ein Heer von über 30.000 Mann. Und Gott sagt, dieses Heer ist zu groß. Schick alle weg, die Angst haben und so weiter. Dann sind es noch 10.000. Dann schickt, sagt er, prüfe diese Leute, indem du sie trinken lässt. Und die, die diese Kriterien erfüllen, die nimm. Und am Schluss bleiben 300 Mann übrig. Und so Gideon kämpft mit 300 Mann gegen ein haushoch überlegenes Heer. Er nimmt Tonkrüge, Fackeln und Posaunen. Und dann geht er ins Heerlager, lauscht und hört, wie im Heerlager sich Angst verbreitet. Und Gott segnet Gideon und es heißt Schwert des Herrn und Gideon. Sie zertrümmern die Krüge. Im Heerlager der Midianiter entsteht ein Chaos und die Midianiter töten sich gegenseitig selber. Gott schickt eine Verwirrung, genauso wie im Heerlager der Philister. Gott schenkt eine Verwirrung, eine Unruhe ins Lager der Philister. Ja, im Hebräerbrief im Neuen Testament heißt es: Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Jonathan ist ein positiv ansteckendes Beispiel. Jonathan handelt im Glauben und das ermutigt die Ängstlichen, das ermutigt die Überläufer, sich auf die Seite Israels wieder zurückzubegeben, zurückzuschlagen. Und so gibt es Synergieeffekte und Israel wird plötzlich aus einer depressiven Stimmung in eine Siegesstimmung versetzt. So wie Psalm 118, 15 es sagt, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und Geschwister, genau das möchte Gott auch in unseren Tagen tun, das möchte Gott auch in Balingen tun, das möchte Gott auch in der Gemeinde tun, in deinem Leben tun, im Zollern Albkreis tun. Er möchte, dass man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Aber das kann nur geschehen, indem wir uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, indem wir positive Beispiele füreinander sind. Und indem wir unser Zusammenkommen, unsere Versammlungen nicht versäumen, denn dort will Gott den Segen schenken. Wie lieblich ist es, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, denn dort hat der Herr Segen verheißen. Im Alten Testament wurde mit Schwert, Spieß und Krummschwert gekämpft. Im Neuen Testament haben wir ein anderes Waffenarsenal. Wir kämpfen nicht mehr mit eisernen Schwertern. Unsere Waffenrüstung besteht aus geistlichen Waffen. Und der Apostel Paulus ermutigt die Gemeinde in Ephesus und schreibt, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 10, die Waffen, mit denen ich streite, sind nicht die sonst üblichen, wohl aber starke Gotteswaffen. Mit ihnen sind wir in der Lage, Bollwerke niederzuwerfen, stolze Gedankengebilde zu zerschlagen, ja, jeden Hochmut zu zerstören, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Auf diese Weise nehmen wir das ganze Denken gefangen in den Gehorsam gegenüber Christus. Und zurück zu Epheser 6, 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. In anderen Worten, unser neutestamentliches Waffenarsenal ist die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das heißt die richtige Stellung vor Gott, die Wahrheit im Gegensatz zur Lüge, zur Verlogenheit der Menschen ohne Gott und die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. In anderen Worten, zur Bereitschaft, das, was Gott in unserem Leben getan hat, weiterzuerzählen. Wir sollen den Schild des Glaubens ergreifen, im Glauben handeln und im Glauben stehen, indem wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Unser Vertrauen auf Gott ist die Waffe gegen die feurigen Pfeile des Bösen. Der Feind will uns entmutigen. Er will uns desillusionieren. Er will uns durcheinander bringen. Er ist ein Lügner von Anfang an. Er will uns durch Lügen demoralisieren. Er will Wehrkraftzersetzung betreiben im Volk Gottes, dass Gläubige entmutigt sind, dass sie handlungsunfähig sind. Das will der Feind. Und dazu sendet er die feurigen Pfeile der bösen Gedanken zu unseren Herzen und will uns lahmlegen. Paulus sagt, nehmt auch den Helm des Heils, den Helm des Heils, das heißt die Errettung. Wir haben ewiges Leben durch unseren Glauben an Jesus Christus und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. So wie Jesus in der Wüste gegen die Angriffe des Teufels das Wort Gottes eingesetzt hat, so sollen wir unsere Problemsituationen durch das Wort Gottes unsere Problemsituationen angehen, indem wir im Wort Gottes nach Lösungen suchen, indem wir uns vom Wort Gottes beraten lassen, wie wir dagegen vorgehen sollen, wie wir handeln sollen. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Waffe im Kampf gegen die Macht des Bösen. Ich möchte ein Beispiel noch nennen, bevor ich zum Schluss komme. Unser Afrika-Missionar Peter Thomas sandte vor einiger Zeit, vor ungefähr 2, 3 Jahren, einen dringenden Gebetsaufruf, denn es gab eine Notsituation in Sambia. Ein bestochener Richter bewirkte, dass die Gemeinde in Not kam, dass Nachteile für die Gemeinde entstehen würden, wenn dieser bestochene Richter ungerechtes Urteil sprechen würde. Und die Gemeinde in Deutschland betete und man betete und betete. Und Gott sandte es, dass eine Person einen Kontakt zu einem früheren Justizangestellten bekam und ein Kontakt entstand, der die oberen Stellen über den bestochenen Richter informierte, sodass dieser bestochene Richter gerügt und verwarnt wurde und letztendlich dem Recht zur Geltung verholfen wurde. So, Gott war Sieger, weil Gläubige die Waffe des Gebets eingesetzt haben. Ich komme zum Schluss. Mein erster Gedanke zum Schluss ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat die Corona-Krise unter Kontrolle. Gott hat deine finanziellen Defizite unter Kontrolle. Gott hat deine Arbeitsplatzsituation unter Kontrolle. Gott hat deine Familien- und Beziehungssituation unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Gelegenheiten, uns seine Macht zu demonstrieren. Zweiter Gedanke. Zum Schluss, die Hilfe Gottes kommt nicht zu spät. Wenn die Umstände gegen uns sprechen und unsere Möglichkeiten am Ende sind, haben wir als Gottes Kinder das Recht, ihn in Zeiten der Not um Hilfe anzurufen. Der Hebräerbriefschreiber sagt in 4,16: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er Gott uns sein Erbarmen schenkt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Lasst uns in Zeiten der Not Gott unsere Sorgen anvertrauen und ihm vertrauen, er hat versprochen, uns zu helfen. Lasst uns Gott loben, danken und Gott groß machen. Gott hat es verdient, geehrt und angebetet zu werden. Da ist Sieg in den Hütten der Gerechten. Da ist Sieg in den Hütten der Gerechten. Uns, dem Volk Gottes, ist der Sieg zugesagt. Lasst uns diesen Sieg auch in der Praxis ausleben, indem wir Gott vertrauen für Lösungen, Antworten und Hilfestellungen, die er uns sicher geben möchte. Amen. Herr, segne du alle, die diese Botschaft gehört haben. Begleite uns in die kommende Woche und wir wollen voll Vertrauen in die nächste Woche gehen, indem wir dich ehren, anbeten und groß machen wollen, wo es überall möglich ist. Amen.